Hessen schwitzt ob der Sommerhitze und in Frankfurt verlieren sie schon die Nerven. Statt GroKo nun NoKoLoKo in Frankfurt. Die FDP lindnert sich aus der Römerkoalition und zeigt eindrucksvoll, dass man sich auf die FDP nicht verlassen kann. Aber zumindest darauf kann man sich verlassen. Uwe Becker führt zukünftig den Hessischen Rechnungshof und kontrolliert damit, was er selbst als Staatssekretär zum Teil mitbeschlossen hat. Das nenne ich mal objektiv, aber als ehemaliger Kämmerer in Frankfurt kennt er sich natürlich aus. So gut, dass er neben seinem Job als Präsident des Rechnungshofs auch noch seinen Job als Antisemitismusbeauftragter in der Landesregierung behält, die er ja eigentlich kontrollieren soll. Naja, das hätte er sich mit Blick auf die Finanzen vielleicht besser sparen sollen. Sparen, nicht sparen. Dieser Vergleich ging nun wirklich zu weit. Apropos Landesregierung. Die hat die Faxen dicke und beschließt das Anti-Garten-Partei-Gesetz. Zukünftig werden Kleinstparteien und Einzelpersonen kaum noch Chancen auf einen Sitz in der Stadtverordnetenversammlung und anderen Kommunalparlamenten haben. Wir werden sie vermissen, die vielen schönen Geschichten und Anträge. Ganz ohne Witz. Dafür geht es mit Schirm, Scham und Hendrik Simon nun in eine neue Folge Gute Zukunft, Frankfurts Podcast für die Rhein-Main-Region und Zukunftsthemen. Mein Name ist Jan Pasternak und das ist Gute Zukunft. Los geht's!
Ja, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Gute Zukunft. Mein Name ist Hendrik Simon. Das hast du eben schon in deinem wunderschönen Intro gesagt, lieber Jan. Ich begrüße auch dich. Herzlich willkommen.
Ja, die wichtigen Leute werden hier zweimal vorgestellt, ist doch klar.
Das ist ganz klar.
Was ist unser Thema heute?
Ja, wir haben einen bunten Strauß Blumen wie immer. Wir haben ja schon das letzte Mal in der letzten Folge über die Debatten des Suchthilfezentrums gesprochen. Mhm. Und wir enden, glaube ich, in der letzten Folge in dem Thema jedenfalls mit dem Ausblick. Vielleicht müssen wir in einer der nächsten Folgen über das Ende der Römerkoalition sprechen.
Ah, meinst du, wir haben da was ausgelöst?
Vielleicht, ja. Man weiß, der Podcast hier hat eine starke Sendekraft, sage ich mal.
Die meisten legen Aufstieg hin, aber manche auch einen Abstieg.
So ist es. Es ist einfach dialektisch hier, dieser Podcast. Und das ist jetzt tatsächlich der Fall. Die FDP ist aus der Koalition ausgetreten, gerade diese Woche. Das wird sicher ein Thema sein. Also wie ist es eigentlich dazu gekommen? Wie geht es da jetzt weiter? Kann die bisherige Koalition auch ohne die FDP weiter regieren? Darüber sprechen wir. Aber wir haben noch weitere Themen. Worum geht es noch, Jan?
Nee, also eigentlich wird das schon, sage ich mal, ziemlich raumfüllend sein. Wann werden wir sicherlich noch die eben schon angerissene Kommunalwahlrechtsreform oder wie wir sie nennen, das Anti-Garten-Parteien-Gesetz besprechen.
Sehr gemein. Ist das eine offizielle Formulierung?
Ab jetzt schon, ja. Dann haben wir den Hitzesommer, über den wir mal sprechen sollten. Oder zumindest Ideen, die es dazu gibt, wie man damit in Zukunft umgehen kann. Und wie immer einige kurze Meldungen.
So ist es. Und wenn ihr Meldungen an uns habt, hier die Erinnerung, schreibt uns an kontakt@gutezukunft.de. Jan sitzt täglich am Rechner, prüft die Mails und wir schreiben euch schnell zurück, reagieren.
Ich habe es jetzt hier auch gerade offen. Also genau, wenn ihr jetzt schreibt, dann
können wir es live aufgreifen,
das, ja.
Live und in Farbe. Ja, damit euch viel Spaß. Damit zum ersten Thema. Wir hatten es in der letzten Folge schon als mögliche Konsequenz des Streits um das Suchtzentrum angedeutet. Und ja, was soll man sagen? Jetzt ist es tatsächlich Gewissheit. Die Römerkoalition ist am Ende. Die FDP ist ausgestiegen nach dem Streit um das geplante Suchtzentrum in der Nidderstraße.
Ja, und Frankfurt steht jetzt ohne regierende Koalition da, zum ersten Mal, soweit ich weiß, seit Jahrzehnten. Der Magistrat ist natürlich gewählt, das kann man jetzt nicht vergleichen mit dem, was dann auf Bundes- und Landesebene so wäre, dass man da geschäftsführend im Amt wäre, sondern man ist wirklich auf 6 Jahre gewählt, aber eben ohne stabile Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung und neue Bündnisse. Ja, sind jetzt nicht in Sicht hinsichtlich, also wenn man jetzt das auf eine neue Koalition bezieht, auch weil CDU, AfD und Linke hier eben nicht unisono als geeignete Partner betrachtet werden. Bei der AfD ist es selbsterklärend, bei den anderen gibt es natürlich dann auch weitere inhaltliche Gründe. Alle schauen sich nun an, aber irgendwie bewegt sich keiner so richtig.
Ja, kommen wir vielleicht nochmal kurz zu den Gründen. Wir haben das ja in den letzten beiden Folgen schon sehr detailliert besprochen. Das werden wir jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Da hört da gerne nochmal rein. Aber insbesondere in der vorletzten Folge sind wir ja darauf eingegangen, wie umstritten das Suchtzentrum vor allem in großen Teilen der FDP war. Was ist da jetzt eigentlich seitdem passiert, Jan?
Ja, die FDP hat sich nicht durchringen können, dem Ganzen zuzustimmen. Die restliche Koalition, also die Grünen, SPD und Volt, haben dann aber dennoch auch ohne die FDP eine Mehrheit organisiert. Und zwar mit den Linken. Das war die für die FDP nicht haltbar. Und man muss natürlich auch sagen, das ist natürlich auch ein No-Go. Also es geht gegen jegliche parlamentarische Gesetzmäßigkeit. Ja, also wenn man eine Koalition hat, das ist auch im Übrigen so im Koalitionsvertrag vereinbart, man stimmt nicht gegen einen Koalitionspartner. Das tut man einfach nicht, weil dann kann man es auch sein lassen. Die ganze Koalition fußen ja darauf, dass man gemeinsam abstimmt. Und das ist ja auch nicht immer einfach für alle Partner. Ja, also man sieht es ja auch gerade auf Bundesebene, wenn dann die SPD irgendeinem Familienaussetzung eines Familiennachzugs zustimmen muss, ist das halt heftig und man kriegt dafür auch viel Kritik. Aber das ganze Prinzip von Koalition. Und in dem Fall hat dann schon, muss man sagen, auch wenn es anders gedreht werden soll, eben die Nicht-FDP-Teile der Koalition die Koalition beendet. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich aber auch mindestens seit einem Jahr eine Blockadepolitik der FDP, die eben sehr stark auch an die FDP auf Bundesebene erinnert. Mhm. Also war das schon im Grunde ja so ein langsames Ausschleichen aus der Koalition. Die FDP ihrerseits spricht von einem Vertrauensverlust in der Koalition. Das Suchtzentrum ist natürlich jetzt beschlossen und die Koalition aber jedoch am Ende. Also beziehungsweise sie arbeitet ohne die FDP weiter.
Genau, also die anderen Parteien in der Koalition würden natürlich sagen, die FDP hat sich hier verweigert. Die FDP kann, wie du skizziert hast, sagen, die anderen Parteien haben gegen sie gestimmt. Ist in jedem Fall kein Ausweis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und die Frage ist dann, war das legitim, dass SPD, Grüne und Volt mit den Linken und auch mit Ökolinks und der Fraktion, die Fraktion gestimmt haben? Darüber können wir jetzt lang streiten. Was ich jedenfalls in der FAZ gesehen habe, war ein Kommentar von Manfred Köhler und den fand ich schon ein bisschen übertrieben. Also er hat dann geschrieben, dass die Koalition, also SPD, Volt und Grüne, hätten eine Partei vom äußersten politischen Rand hoffähig gemacht. So ganz klar ist nicht, meint er jetzt Ökolinks oder ich glaube, er meint die Linke. Und das, muss ich sagen, finde ich schon ein bisschen übertrieben. Also richtig ist natürlich, die Linke war hier das Zünglein an der Waage, um den Antrag durchzubringen. Und das war ja letzten Endes auch alles andere als klar, ob es jetzt funktioniert. Wir hatten noch die Zulassungsbeschränkungen, die Mike Josef gefordert hatte, also dass Nicht-FrankfurterInnen, Drogenabhängige eben keinen oder nur sehr begrenzt Zugang zum Suchtzentrum bekommen sollen. Und die Linke hatte angekündigt, also sie stimmt bei diesem Suchthilfezentrum mit, aber eben nicht mit diesem Zusatz des Nichtzugangs. Und da kann man jetzt natürlich streiten, war das jetzt gut, dass man das gemacht hat, aber ich finde, die Linke da so zu diskreditieren als eine Partei vom äußersten politischen Rand, gerade auf der kommunalen Ebene, also ich finde, da wird schon ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
Ja, es ist vor allem auch ein Nebenkriegsschauplatz, ne? Also das ist jetzt echt nicht so mein Thema gerade. Ich kenne ja einige handelnde Akteure dort auch persönlich und gerade auch Michael Müller. Das ist ein vernünftiger Typ, mit dem kann man gut arbeiten. Der hat solide Ansichten und von daher würde ich das definitiv. Also Extremismus sieht auf jeden Fall anders aus. Ökolinks in der jedoch hat in der Debatte, finde ich, schon jegliches Maß verloren. Also man muss ja sagen, der Antrag zum Suchthilfezentrum wurde ohne den Zusatz des Oberbürgermeisters, nämlich dass für Auswärtige dieses Suchthilfezentrum nicht zur Verfügung stehen soll, den genauen Wortlaut habe ich jetzt nicht im Kopf, beschlossen. Und weil man eben das getrennt abgestimmt hat, insofern hat man, wenn man so will, nicht nur die FDP brüskiert, sondern auch den Oberbürgermeister. Die FDP wiederum hat sich ihrerseits sehr unclever verhalten, weil sie natürlich ja angeblich genau das wollte. Also sie ist da auf Linie mit dem Oberbürgermeister und hat jetzt aber einen Antrag beschlossen bekommen, der ja, das Gegenteil ist sozusagen, ja. Also das wäre vielleicht eine ganz gute Kompromisslinie gewesen. Und so gibt's eigentlich irgendwie nur Verlierer in der Situation, ja. Außer vielleicht die Grünen, die da mit ihrer Ideallinie durchgekommen sind. Aber Ökolinks war schon sehr unanständig, fand ich. Also die haben dann so von Selektion gesprochen und Mike Josef subtil in so eine nationalsozialistische Ecke gerückt. Das geht, glaube ich, schon sehr an den Tatsachen vorbei. Und man muss sich gucken, ob man solche Schwerter dann zieht in solchen Diskussionen. Denn richtig ist ja auch, der Frankfurter Weg war nie dafür gedacht, ganz Deutschland zu versorgen. Das wäre ja die Konsequenz, wenn du das zu Ende denkst, dass man sagt, also wir sind hier grundsätzlich für alle offen und das ist ja auch so in der Vergangenheit gewesen. Und das Ergebnis ist das, was man heute auf der Straße sieht, wo viele Fachleute auch sagen, die Stadt wird ihrer Fürsorgepflicht an der Stelle nicht mehr gerecht. Also menschenunwürdige Zustände, die dort auf der Straße sind und wo die Stadtverwaltung, die Verantwortlichen, aber auch wir als Bürgerinnen und Bürger uns da ein Stück weit mit abgefunden haben. Das ist halt so, dass hier normal ist, dass Menschen auf der Straße bewusstlos liegen und da sich reihenweise spritzen und Crack rauchen und so. Das ist halt so, das ist ganz normal. Und im Grunde gibt es ja zwei Denkschulen. Die einen sagen, jeder Mensch hat das Recht auf Drogen, was so eine sehr liberale Haltung ist, so wie du jetzt abends dein Bier trinkst, dürfen doch andere auch Crack oder Heroin konsumieren. Und die andere Denkschule wäre, würde ich jetzt mal so sagen, Drogensucht ist etwas, aus dem man schnellstmöglich herausfinden sollte und am besten früher als später. Und der Grundgedanke, davon Menschen abzuweisen, so wie ich das verstanden habe, ist ja, dass man dort am besten, dass es dort am besten gelingt, wo das soziale Netzwerk ist, wo die vertraute Umgebung ist. Und ja, und wenn du von auswärts im Bahnhofsviertel ankommst und dort versackst, dann ist es das Gegenteil davon. Das wird dann noch schwerer, je wieder da rauszufinden, weil ja, das ist wirklich, sind menschenunwürdige Zustände und da wieder rauszufinden, ist brutal schwer. Und vor dem Hintergrund ist doch einigermaßen perfide, finde ich jetzt, von Selektion zu sprechen. Selbstverständlich war es immer der Plan auch gewesen, erste Hilfe zu leisten und dann aber in Netzwerk und in der Heimatkommune hineinzuvermitteln. Das wäre ein Paradigmenwechsel gewesen. Also ich habe gelesen, auch Hamburg, das muss man sich mal vorstellen, in Hamburg hat man schon Vorkehrungen getroffen, dass man eine steigende Zahl von drogenkranken Menschen zurückerwartet hat. Also so breit ist der Radius in der Region, dass Menschen eben im Frankfurter Bahnhofsviertel in ihrer Drogensucht leben und auch dort ihre Strukturen haben, dass man da eben jetzt schon Konsequenzen befürchtet. Und ja, ich glaube, das wäre schon auch der richtige, weiß ich nicht, aber ein nachvollziehbarer Versuch gewesen und da so ein Schwert rauszuholen, finde ich nicht in Ordnung.
Insofern eigentlich fast eine bundesdeutsche Debatte, könnte man sagen, aber genau, es sind ja verschiedene Ebenen, das haben wir auch in den letzten zwei Folgen so ein bisschen versucht aufzudröseln und natürlich werden die verschiedenen Ebenen auch im politischen Diskurs dann miteinander vermengt und politisiert, ist ja klar. Aber vielleicht, um das nochmal kurz, ohne das jetzt die letzten beiden Folgen komplett zu wiederholen, aber ich glaube, wichtig ist ja erstmal, das sind zwei Debatten erstmal, die natürlich zusammenhängen. Also wir haben erstmal die Debatte, große Teile der FDP wollten das Suchthilfezentrum nicht, jedenfalls nicht an dem Ort. Die anderen Core-Partner, Grüne, SPD und Volt hingegen schon. Also da war erstmal so ein Grundkonflikt, könnte man sagen, Suchthilfezentrum. Ja oder nein? Darüber haben wir vor allem in der vorletzten Folge diskutiert. Und da war die Core nun also auf die Stimmen der Linken angewiesen. Wie gesagt, Ökolinks und die Fraktion haben da jetzt auch zugestimmt. Das heißt, es gab eine Mehrheit jenseits der Koalition. Da könnte man jetzt, haben wir eben schon angerissen, diskutieren. Wer trägt da jetzt Schuld? Wie ist das politisch legitim? Einerseits SPD, Volt und Grüne, andererseits FDP. Aber man kann auf jeden Fall sagen, da ist das Vertrauen wohl offensichtlich weg. Die zweite Ebene, und das hängt natürlich miteinander zusammen, aber ist erstmal was anderes, ist jetzt der Streit um die Zulassungs- oder Zugangsbeschränkung zum Suchthilfezentrum. Also ganz konkret die Frage, soll das für Frankfurter Drogenkranke oder auch für Externe offen sein. Da kamen jetzt die ganzen Debatten aus der letzten Folge. Also wer kommt dann, kann man alle abdecken und so weiter und so fort. Und da haben wir ja auch herausgearbeitet, es gibt da jetzt mal vom politischen Streit abgesehen auch fachliche Argumente von ExpertInnen, sowohl für die eine als auch für die andere Position, also sowohl für die Zugangsbeschränkung als auch gegen die Zugangsbeschränkung. Das heißt, man könnte da auch eine fachliche Debatte führen, wird auch gemacht. Also kurz gesagt, die einen sagen, Frankfurt kann nicht alle Suchtkranke unterstützen und im Frankfurter Bahnhofsviertel stürzen die Leute erst richtig ab. Das heißt, es wäre besser, wenn man sie in andere Kommunen schickt. Und die anderen sagen eben, naja, so eine Abweisung ist eigentlich inhuman, gefährlich und vielleicht auch, das wäre nochmal ein anderes Argument, rechtlich gar nicht unbedingt durchsetzbar. Aber da würde ich jetzt vielleicht gar nicht mal so nochmal so stark in die Tiefe gehen. Wie gesagt, hört da nochmal letzte Folge. Für mich war dann aber so aus unserer Diskussion in der letzten Folge eigentlich der Punkt überzeugend, okay, vielleicht ist das auch erstmal in erster Linie eine Drohung von Mike Josef gewesen oder eine Nachricht an andere Kommunen im Sinne von, macht jetzt auch mal was, Frankfurt kann das Problem einfach nicht alleine stemmen. Und das, glaube ich, würden auch die meisten sagen, das stimmt. Aber genau, also man kann diese Debatte auch sachlich führen, aber natürlich, wir sind in der Politik und in der Politik werden solche Debatten natürlich auch sachlich geführt, aber sie werden eben auch politisiert und dann jedenfalls ein Stück weit auch unsachlich. Die Römer-Koalition hat ja jetzt der Vorstoß von Mike Josef, ob man den jetzt gut oder schlecht findet, falsch oder richtig, einfach faktisch vor ein Problem gestellt. Die Linken hatten ja erst zugesagt, sie wollen für das Suchtzentrum stimmen, aber sie machen eben bei dieser Zugangsbeschränkung, die Mike Josef wollte, nicht mit. Und was jetzt passiert ist bei der Abstimmung, ist, die Koalition hat den OB, ja, man könnte sagen, ausgekontert, hast du ins Pad geschrieben. Das finde ich auch recht treffend. Und das, was jetzt die Koa gemacht hat, sie hat letzten Endes den Antrag auf die Tagesordnung gesetzt mit dem Zusatz, also Mike Josef hat den Antrag auf die Tagesordnung gesetzt mit dem Zusatz, dass dieses Suchthilfezentrum, also die Zugangsbeschränkung nur für Frankfurter haben soll, was jetzt die Stadtverordnetenversammlung gemacht hat. Sie hat übrigens eine namentliche Abstimmung, also da wurde auch ganz transparent, wer wie abstimmt, zwei Abstimmungen abgehalten. Und zwar erstmal über diesen Passus, den Mike Josef eingebracht hat. Und der wurde dann mit 48 gegen 40 Stimmen abgelehnt. Und dann wurde zudem noch über das Suchthilfezentrum allgemein abgestimmt. Das heißt, man hat zwei Abstimmungen und in dieser Abstimmung war dann wie zu erwarten eine Mehrheit, nämlich 54 gegen 34 Stimmen. Man könnte jetzt natürlich sagen, für diejenigen, die gegen OB Mike Josef das ohne eine Zugangsbeschränkung durchbringen wollten, war diese Aufdröselung in zwei Abstimmungen politisch clever. Und ich würde auch sagen, es ist jetzt wichtig, dass das entschieden worden ist. Man hört, dass es da auch einen gewissen Zeitdruck gab, dass das Gebäude nicht mehr viel länger zur Verfügung stand. Aber es zeigt natürlich auch, dass die Koa und OB Mike Josef da unterschiedlicher Meinung sind und auch zueinander jetzt gewissermaßen in einem Spannungsverhältnis stehen.
Ja, und um Spott und Häme braucht sich der OB da nicht zu sorgen, der kam gratis. Aber der Paradigmenwechsel, der blieb aus. Und natürlich hat die Koalition oder zumindest die entsprechenden WortführerInnen in der Koalition, da insbesondere von Seiten der Grünen, einen taktischen Erfolg erzielt. Aber ich kann, mein Gefühl sagt, der ist nicht mehrheitsfähig in der Gesellschaft. Und von daher ja, ist dann die Frage, wer hat am Ende irgendwie gewonnen. In diesem politischen Spiel hat Mike Josef jetzt mal eine Niederlage eingesteckt. Aber den Kompass sozusagen, der war aus meiner Sicht richtig gestellt. Und da wird man sehen, wie das weitergeht.
Genau. Was wir auf jeden Fall zu dem Thema noch klären sollten, denke ich, wie kann die Koalition das eigentlich weitermachen?
Also geht ja gut, die gibt's ja nicht mehr, ne? Also die Koalition ist over, das würde ich mal sagen. Auch wenn es jetzt erstmal eine PK gab, in der so getan wurde, als wäre nichts passiert. Die Grünen haben eigentlich ein Interesse, dass es jetzt schön geräuschlos weitergeht, weil sie waren ja die klaren Wahlsieger und haben natürlich auch entsprechend Akzente im Koalitionsvertrag gesetzt. Und Wenn es so weitergeht wie bisher und möglichst geräuschlos, dann können Sie natürlich Ihre Projekte am ehesten umsetzen. Kleineren Koalitionspartner, die dann auch in den Verhandlungen zurückgesteckt haben, haben aus meiner Sicht strategisch jetzt eher das Interesse, mit wechselnden Mehrheiten zu arbeiten. Mhm. Dadurch wird die Erfolgschance für Ihre Projekte größer. Mhm. Dazu kommt natürlich, dass wir im März eine Kommunalwahl haben und im Grunde spätestens im Herbst, aber eigentlich jetzt durch die Entscheidung jetzt schon, wir uns im Wahlkampf befinden. Und dadurch wird es natürlich jetzt einerseits interessant, es schlägt ein Stück weit die Stunde des Parlaments oder in dem Fall der Stadtverordnetenversammlung. Andererseits wird man aber sicherlich auch sehen müssen, ob überhaupt Zusammenarbeiten möglich sind vor dem Hintergrund dieser Konkurrenzen.
Ja, und ich meine, interessant ist auch, dass die FDP-Dezernentinnen ja noch im Amt sind. Also das ist durchaus ein bisschen skurril. Eine Abwahl ist nur mit absoluter Mehrheit möglich und unterhalb der Wahlperiode nur mit 2/3 Mehrheit. Also das wird schwierig. Und Stefanie Wüst hat angekündigt, man wolle jetzt keine Blockadehaltung einnehmen, was natürlich vor dem Hintergrund der Konflikte in den letzten Monaten doch recht interessant ist, weil wir haben ja gerade gesehen, dass es Blockaden gab auf den verschiedenen Seiten. Also inwiefern das funktionieren soll, das wäre, könnte man sagen, Strategiewechsel der FDP.
Ja, das ist natürlich eine Gratwanderung alles, ne? Ich meine, man hat ja häufiger mal Situationen in Frankfurt auch erlebt, wo dann ein Rücktritt von einer Dezernentin oder auch einem Oberbürgermeister, wir erinnern uns alle noch gut, gefordert worden ist. Das wird dir in dieser HGO, in dieser hessischen Gemeindeordnung, also der Verfassung, nach der die Parlamente arbeiten, sehr, sehr schwer gemacht. Mhm. Weil du da als, die Dezernenten sind ja keine Minister. Die sind zwar gewählt von der Stadtverordnetenversammlung, aber die Stadtverordnetenversammlung ist kein Parlament, sondern es gehört eigentlich genauer gesagt zur Verwaltung, ist, wenn du so willst, ein Teil der Verwaltung, ein Organ der städtischen Strukturen so. Und die wählen zwar, aber letztlich musst du dich auch ganz normal bewerben. Also es ist eine Stelle. Und aus der kannst du nicht so gut, wenn du zurücktrittst, verlierst du zum Beispiel alle deine Ansprüche auf Pension, ja? Also das ist, du hast, wenn du abgewählt wirst als Dezernent, was möglich ist, ich glaube, 6 Monate nach einer Wahl, hast du die Möglichkeit, also bekommst du nochmal so ein Übergangsgeld von, ich weiß nicht, 70% oder sowas für ein Jahr. Und dann hast du natürlich Pensionsansprüche, die entsprechend hoch sind natürlich, ja. Und wenn du aber einfach so zurücktrittst, dafür gibt's keine Grundlage, ja, dann kündigst du im Grunde und verlierst einfach alle Ansprüche. Mhm. Und ich finde, das ist schon auch ein bisschen problematisch, ja, weil dadurch wird's halt extrem schwer gemacht. Selbst wenn du sagst, okay, ich komme zu der Einsicht, aber ich will mich doch nicht in den persönlichen Ruin treiben. Ich habe hier vielleicht noch ein Haus abzuzahlen, ich bin privat insolvent. Also ich verstehe das Problem, aber
das ist echt ungeschickt.
Das kann ich jetzt meiner Familie nicht antun, so, ja. Und deswegen, die Gratwanderung besteht halt darin, dass theoretisch du natürlich jetzt sagen könntest, also bei der nächsten Kommunalwahl, ich gehe in eine Koalition, ich lasse meine Dezernenten wählen und dann gehe ich halt in eine Blockadehaltung von Tag 1, so, ja, wenn die erstmal gewählt sind. Gut, das hält man natürlich nicht durch, aber so rein theoretisch ist es alles ein bisschen, deswegen gehen diese Vergleiche auch immer so auf mit Bundes- und Landesebene so ein bisschen fehl, weil die Rahmenbedingungen einfach ganz, ganz andere sind.
Ja. Ja, das wollen wir ja hier auch ein bisschen herausarbeiten. Was sind die Unterschiede und vielleicht auch die Ähnlichkeiten? Ich meine, du hast es ja in deinem Intro auch schon gesagt mit dem Herauslindnern. Das war natürlich so ein Vergleich. Ich habe nochmal geschaut, wie sind wir dieses Jahr gestartet. Das war eigentlich so eine Intuition, die wir eigentlich von Anfang an hatten, dass die FDP so eine Art Opposition in der Koalition war oder jedenfalls so wahrgenommen wurde. Und so sind wir auch dieses Jahr schon in die Folgen reingestartet mit der Frage, was wird da passieren? Wird das halten? Also diese Konflikte waren ja schon länger. Auch letztes Jahr haben wir mit Georg Leppert darüber gesprochen. Das war ja eigentlich immer so ein Dauerthema hier im Podcast. Mal schauen, jetzt haben wir ein Dauerthema verloren. Oder vielleicht schauen wir mal, wie es weitergeht mit anderen Themen. Jedenfalls, also für die Opposition ist das natürlich jetzt einfach ein gefundenes Fressen. Ja. CDU-Fraktionsvorsitzender Nils Kössler, der ja auch schon hier im Podcast mal zu Wort kam, meinte, die Frankfurter Ampel sei nun offiziell regierungsunfähig und für Mike Josefs Politik im Bahnhofsviertel gäbe es keinen Rückhalt im Stadtparlament. Naja, das ist jetzt natürlich klar, dass er das als Oppositionsführer auch versucht auszuschlachten. Aber man kann natürlich schon auch sagen, also 54 gegen 34 Stimmen ist jetzt schon ein relativ klares Ergebnis in der Stadtverordnetenversammlung. Also so, dass da jetzt gar nichts mehr funktioniert, finde ich ein bisschen übertrieben. Natürlich kann man sich fragen, dieser Streit jetzt in der Koalition beziehungsweise das Ende der Koalition, das ist ein Problem und gleichzeitig bleibt die Koalition beziehungsweise der Magistrat bestehen. Und das ist ja merkwürdig, weil wir haben letzten Endes die Leute weiter in den Ämtern, das hast du gerade angesprochen, diese Vermischung von privaten, öffentlichen Interessen ist da natürlich auch problematisch, also dass du da nicht einfach zurücktreten kannst und so weiter. Aus privaten Interessen kann man verstehen, aber ist natürlich fürs öffentliche Interesse ein bisschen schwierig. Also wir stehen da eigentlich jetzt an einem Punkt, wo man sich fragen kann, wird jetzt eigentlich der Magistrat komplett regierungsunfähig oder können die, und das sagt der Stefanie Wüst, können die so ein bisschen aneinander vorbei regieren, jeder macht so ein bisschen sein Süppchen und man versucht sich möglichst nicht in die Quere zu kommen.
Ja, ich sag mal, die Hauptunterschiede der Stadtverordnetenversammlung zu einem Parlament sind natürlich, die Stadtverordnetenversammlung verabschiedet keine Gesetze, anders als Parlamente, und es kann sich nicht selbst auflösen. So, das ist so der Hauptunterschied. Und das bedeutet, wenn eine Koalition jetzt gescheitert ist, wenn eine Regierung irgendwie gescheitert ist, wenn man so will, dann könnte man jetzt keine Neuwahlen ausrufen, weil das würde dann bedeuten, dass in ganz Hessen gewählt werden müsste. Und das wäre natürlich einigermaßen unverhältnismäßig, weil es gibt dann hessenweite Kommunalwahlen. Und deswegen verpflichtet die HGO auch so zu einer Zusammenarbeit, und das flexible Finden von Mehrheiten ist durchaus ja auch üblich, aber eher nicht in so großen Städten wie Frankfurt, sondern dann in kleineren Gemeinden. Und gerade in großen Städten ist eher, sag ich mal, so eine starke Politisierung da, wie wo man dann auch in Mehrheiten denkt, also in nicht in Mehrheiten, sondern auch in Parteien Konstellationen, wie es halt auch auf anderen Ebenen der Fall ist. Deswegen alles ein bisschen unterschiedlich, und irgendwie gibt's aber auch Parallelen, die Unterschiede so verwischen und so. Aber grundsätzlich muss man sagen, Frankfurt hat noch eine Regierung. Die Regierung arbeitet. Sie ist auch nicht nur geschäftsführend im Amt, sondern sie ist gewählt. In der Stadtverordnetenversammlung muss man sich jetzt Mehrheiten suchen. Und ich finde es aber auch fair, nochmal zu betonen, dass die Koalition ja nicht erfolglos war. Also vielleicht, um mal einige wenige zu nennen, Schulbauoffensive beispielsweise. Mit Riesensummen wurden reihenweise Schulen neu gebaut und saniert. Ich glaube, allein 13 Schulen wurden neu eröffnet. Das ist eine riesige Anzahl, wenn man sich das mal so mit anderen Kommunen vergleicht. Nicht alle zugegebenermaßen in dieser Regierung, aber zumindest unter der Dezernentin Silvia Weber. Der Neubau der städtischen Bühne ist auf den Weg gebracht. Etwas, was mich echt überrascht hat, dass das so in Anführungsstrichen geräuschlos über die, Achtung, Bühne ging. Das Kinder- und Jugendtheater im Zugesellschaftshaus, der neue Stadtteil im Nordwesten, die Multifunktionsarena oder die Verlängerung der U4 nach Ginnheim. Also es wurde schon einiges Wichtiges auch erledigt.
Ja, also ich meine, du hast gesagt, vorgezogene Neuwahlen sind auf kommunaler Ebene unüblich. Es gibt auch noch ein paar andere Unterschiede. Auch die großen Koalitionen letzten Endes, die wechselnden Mehrheiten. Also das werden wir auch gleich nochmal beim nächsten Thema besprechen. Was können wir noch zum Ausblick sagen? Also es wird ja in der Kommune in Frankfurt wird alle 5 Jahre gewählt. Die nächste Wahl, das hast du schon gesagt, ist im März 2026. Also würde ich sagen, lass uns doch nochmal einen kurzen Ausblick auf die Wahl werfen. Wie könnte das ausgehen?
Ja, also das ist eine gute Frage. Ich denke mal, man muss schauen, wie die Gesamtlage ist. Also, wie ist die Gesamtlage? Die weltpolitische Gesamtlage ist unruhig. Um mal vorsichtig so zu sprechen.
So weit würde ich mitgehen.
Fangen wir mal ganz oben an. Donald Trump. Ja, Donald Trump ist, kann man davon ausgehen, dass er die Midterms im Blick hat, dass er unbedingt diese Wahlen gewinnen will. Wenn du die Wahlen gewinnen willst, dann solltest du alle Untaten, die du noch so vorhast, in diesem Jahr erledigen. damit du dann im nächsten Jahr Ruhe hast. Das heißt, wenn noch irgendwelche katastrophalen Entscheidungen oder erratisches Handeln, was irgendwie uns ratlos zurücklässt, von Donald Trump kommt, dann am ehesten in diesem Jahr. So. Okay. Das wiederum kann dazu führen, dass Friedrich Merz in einer besonderen Art und Weise gefordert ist. Das führt natürlich sowieso schon mal zu einem unruhigen Gefühl. Menschen, die, sag ich mal, das Gefühl nach Sicherheit haben, neigen vielleicht eher dann konservativen Parteien zu. Und dann wird halt sich auch zeigen, Friedrich Merz, ob er performt. Ja, also ich sag mal, der Außenminister ist ja traditionell der beliebteste Politiker in Deutschland. Mhm. Wenn der Bundeskanzler quasi den Außenminister ein Stück weit ersetzt, dann kann das natürlich auch auf ihn abstrahlen, ja, wenn er da eine gute Rolle spielt. Mhm. Und wenn der Ministerpräsident in Hessen weiterhin seine präsidiale Art sich keine Fehler erlaubt, dann kann das schon sein, dass dieser Höhenflug der CDU anhält. So. Mhm. Auf der anderen Seite hast du natürlich die Grünen, die jetzt aktuell auf allen Ebenen in der Opposition sind, zumindest im Bund und im Land. Die versuchen sich neu aufzustellen und die auch, sag ich mal, davon profitieren könnten. Gleichzeitig sind sie in Frankfurt aber in der Regierung. Das heißt, eigentlich sind sie die hauptverantwortliche Partei. Wenn jemand mit der Frankfurter Politik unzufrieden ist, dürfte er logischerweise eigentlich nicht die Grünen wählen, es sei denn, er ist ein reiner Grünwähler und sagt, also die waren nur nicht so gut, weil alle anderen sie behindert haben. Die Linkspartei hat viele neue Mitglieder gewonnen, stellt sich mit Heidi Reicheneck eigentlich ganz gut auf und ich sag mal, die Linkspartei in Frankfurt, ich mag die eigentlich, aber ehrlich gesagt sind die ziemlich unverändert, ja, aber die Linkspartei auf Bundesebene hat halt ordentlich an ihrem Image gearbeitet und auch das strahlt auf die Kommunalwahl auf.
11%, also ist schon, ja. Wir sind jetzt mal in Grünen gleichgezogen, das ist schon bemerkenswert.
So, die SPD ist in einem absoluten Umfragetal. Mhm. Und man kann sagen, also überall da in Europa, überall in Europa funktioniert eigentlich die sozialdemokratische Partei nicht mehr. Überall geht sie, sag ich mal, hat sie ja sehr schlechte Wahlergebnisse, weil offenbar nicht so ganz klar ist, welches Problem löst uns die SPD in Zukunft, ja? Also wofür ist sie da? Was ist das, was sie sozusagen welchen Beitrag kann sie leisten für die Gestaltung der Zukunft? Jedoch, wenn du sehr beliebte Kandidaten hast, hat die SPD eine echte Chance. Ja, also wir haben es auch in Deutschland erlebt, Olaf Scholz, das war kein beliebter Kandidat, aber er hat sich dann natürlich gegen die anderen Kandidaten ein Stück weit durchgesetzt, die nicht gut performt haben. Er hat eine gute Kampagne gehabt und auch die richtigen Themen, aber es war eben auch dieser Kandidat und es war in anderen Ländern, Spanien und so weiter und Keir Starmer, also da, wo du gute Kandidaten hast, kann das ziehen. Jetzt haben wir eine Kommunalwahl und wir haben einen Oberbürgermeister und traditionell ist es eigentlich so, dass der Oberbürgermeister der mit Abstand sichtbarste und bekannteste Politiker ist,
ja.
Und mit dem alles, sag ich mal, verbunden wird und der auch in der Regel sehr beliebt ist, weil er natürlich viele schöne Termine machen kann, viele Menschen erreicht und wenn es ein guter Typ ist, wie der Mike, das ist er ja, dann hat man eigentlich gute Chancen, dass er auch eine eigene Mehrheit bekommt, weil klar ist, es macht keinen Sinn, eine Koalition gegen den Oberbürgermeister zu gründen. Ja, also eine Koalition ohne die SPD. Ich bin jetzt, wie glaube ich hinlänglich bekannt ist, ja selbst SPD-Mitglied, auch recht aktiv.
Das war mir nicht bekannt.
Es tut mir leid, auch recht aktiv. Aber ich glaube, objektiv kann man sagen, es macht keinen Sinn, eine Koalition ohne die SPD zu bilden. So. Und dann ist halt die Frage, wie schafft es die SPD mit ihren Themen durchzukommen und welche Rolle spielt der OB? Mhm. Und es spielt halt wirklich sozusagen in diesem dialektischen, würde ich so sagen, Spannungsfeld zwischen Weltpolitik, Bund, Land und also vor allem Welt- und Bundespolitik und Kommunalpolitik. Das Land würde ich jetzt mal beiseite schieben, das ist ehrlich gesagt relativ irrelevant in dem Ganzen. Wie schaffen es da die CDU, sich zu positionieren? Wie schaffen es die Grünen, sich zu positionieren? Wie die Linkspartei? Und natürlich auch die AfD, wobei ja die AfD halt insgesamt starke Ergebnisse erzielt, aber in Frankfurt, glaube ich, noch kein Machtfaktor ist, weil eigentlich klar ist für alle Beteiligten, dass man mit ihr keine Koalition bildet. Und vielleicht, um das noch hinzuzufügen, also die CDU erlebe ich aktuell als sehr blass. Denn Nils Köstler, Fraktionsvorsitzender, Parteivorsitzender, ist ein netter Typ, aber hat aus meiner Sicht noch kein ausreichendes Profil. Schafft es auch nicht so richtig, Kapital zu schlagen aus den Problemen. Aber wie gesagt, da spielt dann eben die Bundespolitik ihn in die Karten. Und ja, Grün wird man sehen. Die haben eine sehr stabile Wählerbasis in Frankfurt, werden sicherlich den Anspruch haben, zu Recht auch als stärkste Kraft rauszugehen. Und die SPD hat aus meiner Sicht die richtigen Themen, aber hat auch einen beliebten Oberbürgermeister. Auch die werden, sag ich mal, einen Anspruch erheben, ein sehr gutes Ergebnis zu erzielen. Mhm. Und da muss man eben gucken, wie sich dann auch, da kommen wir gleich zu, das Kommunalwahlergebnis, die Kommunalwahlreform, die Kommunalwahlrechtsreform sich äußert.
Ja, so sieht's aus. Jetzt müsste ich hier nochmal tief in die Gegenrede. Naja, nicht Gegenrede. Aber ja, das war schon mal ein toller Rundumschlag von der Weltpolitik ins Lokale. Ich glaube, ich sehe es ein bisschen bei Scholz, aber das ist jetzt hier nicht das Thema. Ich sehe es da ein bisschen anders. Ich glaube, man sieht das auch bei den Umfrageergebnissen. Damals hat man relativ klar gesehen, erstmal diese Kampagne gegen Baerbock, da hast du dann relativ stark gesehen, SPD-Wahlstimmen nehmen erstmal nicht zu, dann dieser Lacher von Laschet. Also die Prognosen für die SPD haben eigentlich erst wirklich ganz am Ende zugenommen. Da spielen ein paar Sachen rein. Scholz war tatsächlich derjenige, der am bedachtesten rüberkam. Das hast du ja auch gesagt, die anderen haben da echt viel auch verbockt, oder jedenfalls bei Baerbock war es aus meiner Sicht auch einfach eine Kampagne gegen sie, wobei das mit dem Buch natürlich auch ein bisschen dämlich war. Aber gut, das ist jetzt hier nicht Thema. Wo ich dir auf jeden Fall zustimmen würde, ein starker Kandidat, starke Kandidatin wäre sehr gut. Wir haben das ja auch jetzt gerade gesehen. Also Merz war alles andere als beliebt und Scholz war jetzt auch nicht so beliebt als Kanzler. Dann war noch diese Pistorius-Debatte. Also ich glaube, wenn ich jetzt der SPD von außen irgendwie so einen Rat geben sollte, auch aus der Forschung, Steffen Mau et al., dann denke ich mir immer, es ist ja, also Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westhäuser, die ja dieses Triggerpunkte-Buch, tolles Buch bei Suhrkamp erschienen, vor 2 Jahren geschrieben haben. Und die argumentieren eigentlich, dass so dieser oben-unten, dieser klassische Klassenkonflikt, der ist eigentlich demobilisiert. Der ist aber, der schwillt eigentlich noch so im Unterbewussten. Und wenn du sowas stärker wieder in den politischen Diskurs bringen würdest und nicht immer nur die Migration mit Merz als Mutter der Probleme. Natürlich ist das auch wichtig und da muss man auch drüber diskutieren und auch Antworten finden und kontrovers streiten, gar keine Frage. Aber wenn du diese Fragen wieder stärker ins Zentrum rücken würdest, mit einem charismatischen Kandidaten, einer charismatischen Kandidatin, ich glaube, dann hätte die SPD richtig starke Wählerpotenziale. Natürlich setzt sie sich für einen höheren Mindestlohn ein und, aber da ginge, glaube ich, noch mehr, oder das jedenfalls auch die Wahrnehmung. Da gibt es eine Studie nochmal von Linus Westhäuser für die Friedrich-Ebert-Stiftung, sehr interessant. Und was ich auch noch ergänzen würde, also ganz konkret die lokale Perspektive. Und das macht, glaube ich, die Linkspartei gerade sehr geschickt. Und das haben wir ja auch zum Beispiel damals bei Peter Feldmann. Der ist ja, glaube ich, und das haben viele andere nach ihm, glaube ich, auch gemacht, so wirklich Häuserwahlkampf von Tür zu Tür sich vorstellen, die Leute mit ihren lokalen Problemen wahrnehmen. Das sagt Steffen Mau eigentlich auch immer, wenn er zu BürgerInnen kommt, dann ist er irgendwie in einer anderen Welt, weil wenn man in die Zeitung guckt, überall Migration. Wenn man aber mit den Menschen spricht, geht's um Infrastruktur. Fährt der Bus? Ist irgendwie die kleine Kommune angebunden? Ist der Wohnraum bezahlbar? Das sind Themen. Und deswegen, ich glaube, ich gebe dir recht, das Weltpolitische spielt da immer mit rein. Auch das Bundespolitische, welche Partei ist gerade angesagt, das spielt schon so in so einem rahmenden Diskurs eine Rolle. Aber ich glaube, gerade in dem Kommunalen, wirklich so die ganz konkreten auch materiellen Themen der BürgerInnen. Und wenn du dann noch das Glück hast, du hast einen charismatischen Kandidaten, eine charismatische Kandidatin, ich glaube, dann kann eine Partei richtig was wuppen. Aber ich gebe dir natürlich recht, das ist die Dialektik, die hier ganz wichtig ist.
Ja, da haben wir schon ganz schön, sind wir schon tief eingestiegen. Vielleicht gucken wir nochmal zum Abschluss dieses Themas ganz kurz darauf, was jetzt so Fragen sind, die noch zu klären sind. Also wir müssen ganz konkret den Haushalt für das kommende Jahr, wie sag ich schon, die Stadtverordnetenversammlung muss den Haushalt fürs nächste Jahr verabschieden. Dann ist das Thema europäische Schule noch ungeklärt, was ja sehr, was an und für sich vielleicht jetzt nicht wie ein großes Thema wirkt. Das ist schon wichtig für den Frankfurter Ruf und das ist ein ungelöstes Problem seit 20, 30 Jahren. Aber das hat halt einfach massive Folgewirkungen, je nachdem, welchen Standort du dann wählst. Ja, im neuen Stadtteil oder auf dem Ratsweg oder in Messegelände oder wo auch immer. Oder Sachsenhausen war alles schon im Gespräch, Kaiserlei. Je nachdem, wo du sie hinstellst, hat das letztlich sehr massive Folgewirkungen, die dann wiederum kommunalpolitisch ein eigenes Thema darstellen. Wir haben die Schulbaugesellschaft, die gegründet werden soll, um effizienter Schulsanierung und Erweiterung zu ermöglichen. Wir haben das Kulturcampus-Thema, was noch nicht wirklich abgeschlossen ist, insbesondere mit Blick auf das Juridikum, wo nicht so ganz klar ist, wie es mit dem weitergeht. Wir haben den neuen Stadtteil, der unbedingt noch beschlossen werden sollte, der Vorplanungsbeschluss, der Satzungsbeschluss für den Stadtteil der Quartiere, Josefstadt. Wir erinnern uns. Mietenstopp ist die Frage, kann man den verlängern bei ABG und Nassauischer Heimstätte? Und ja, auch die Einhausung der A661 braucht einen Vorplanungsbeschluss. Das sind, je nachdem, wo man in Frankfurt lebt, sehr große und wichtige Fragen für die Zukunft der Stadt.
Da steht auf jeden Fall einiges an. Wir bleiben natürlich am Ball und werden dann auch im nächsten Jahr weiter berichten, was es zu berichten gibt. Ich muss mal kurz das Stromkabel holen, sonst geht mein PC gleich aus. Aber du kannst ja schon mal weitermachen, Jan, mit dem nächsten Thema. Reform des Kommunalwahlrechts, was steht da an?
Ja, das mache ich sehr gerne. Die Reform des Kommunalwahlrechts oder wie wir bei Gute Zukunft sagen, das Anti-Gartenparteien-Gesetz. Es beschäftigt sich mit der Frage, ob kleine Parteien zukünftig noch eine Chance haben, sich in unseren Stadtparlamenten und Kreistagen zu etablieren. Aber vielleicht mal ganz von vorne, das ist natürlich jetzt Hendriks Rolle, aber wenn er auf Stromkabelsuche ist, übernehme ich das mal. Er ist ja derjenige für die Grundsatzthemen. Was ist überhaupt das Problem, das diese Reform lösen soll? Man spricht ja viel davon, dass Kommunalparlamente sich so ein Stück weit zersplittern. Wir haben das bei der letzten Kommunalwahl gesehen, 2021, als in Frankfurt 16 Gruppierungen in die Stadtverordnetenversammlung gewählt worden sind, also auch Einzelpersonen darunter, so viele wie nie zuvor. 6 von diesen 16 Gruppierungen waren genau genommen ein einziges Mandat. Und ja, das liegt daran, dass es in Hessen auf kommunaler Ebene, anders als bei Bundestags- oder Landtagswahlen, eben keine Sperrklauseln gibt. Ja, schon 0,5% der Stimmen könnten für einen Sitz reichen und das führt dazu, dass das Frankfurter Parlament mit 93 Stadtverordneten eben extrem groß ist.
Ja, und du hast ja jetzt, ja. Also jetzt bin ich wieder dabei, du hast ja von dem, glaube ich, wie hast du das genannt, Anti-Garten-Partei-Gesetz gesprochen. Nimm doch mal das Beispiel jetzt, Thilo Schwichtenberg von der Garten.
Ja, Thilo Schwichtenberg, oder wie die Bild-Zeitung sagen würde, der alle nervt. Das ist, ich kenne ihn nicht persönlich und ich empfinde ihn so beim ersten Eindruck als eigentlich total sympathisch. Okay. Ein ziemlicher Überzeugungstäter in seiner politischen Ausrichtung, was ja eigentlich erstmal sehr angenehm ist. Aber sozusagen, der hat halt eine sehr streitbare Art, wohl gerade auch im Umweltausschuss. Und da werden Anträge gestellt, die sich um 12 Silberlinden nicht wegschmeißen drehen oder 108 Meter Efeuwand sind nicht nichts. Ja, ja,
da hat er recht.
Das da hat er recht, aber es klingt auch schon speziell, ja. Und der ergreift da halt auch immer das Wort und zieht diese Debatte auf seine Mikrothemen an sich und das behindert halt schon so ein bisschen den politischen Diskurs. Und ja, aber es ist irgendwie auch süß, ja, finde ich.
Ich meine, das ist die Frage natürlich, wie viel Debatte will man, wie viel Debatte ist auch irgendwie noch der Funktionsweise der Stadtverordnetenversammlung zuträglich. Und da gibt es ja zumindest auch kritische Stimmen. Frankfurts Umweltdezernentin Tina Zapf-Rodriguez, die wir ja hier auch schon im Podcast hatten. Langsam kann man sich das fast sparen, weil ich habe das Gefühl, irgendwie waren fast eh schon alle hier. Ja. Jedenfalls, sie hat angemerkt von den Grünen, sie hat angemerkt, dass eine faktenbasierte Debatte eigentlich nicht mehr möglich sei und es gäbe zum Teil sogar Brüllduelle im Ausschuss. Das ist natürlich alles andere als sinnhaft.
Ja, die FAZ hat ja da letztens mal so ein paar Stimmen eingefangen. Ich glaube, Günther Mohr, ein Stück von Günther Mohr, der darüber berichtet hat und die einzelnen Fraktionsvorsitzenden da mal abgeklopft hat. Nils Köstler von der CDU meint halt, die Zersplitterung trägt nicht zu der einfachen Entscheidungsfindung bei, führt zu sehr langen Sitzungen, ohne dass die Debatten hochwertiger werden. Und das habe ich ja eben auch schon gesagt, dass eben Einzelmeinungen häufig nur vertreten werden, ohne eine breitere Basis in der Bevölkerung. Aber immerhin hat es halt gereicht für einen Sitz. Und naja, man muss halt gucken, wer hat das beschlossen. Vielleicht so mal zur Einordnung. Das ist ein Landesgesetz und das auf Landesebene gibt es eine SPD, eine CDU-SPD-Koalition. Das heißt, wenig überraschend, dass Nils Köster jetzt hier an der Stelle nicht grundsätzlich opponiert.
Genau, also was hat jetzt die schwarz-rote Koalition gesagt, sie möchte jetzt das Problem angehen, das ist ja auch schon länger in den Debatten und hat vor wenigen Wochen jetzt die Reform des Kommunalrechts auf den Weg gebracht.
Ja, also und zwar geht es dabei um eine veränderte Berechnungsmethode für die Mandatszuteilung. Also eigentlich wärst du jetzt hier als Wissenschaftler gefragt. Wir hatten ja bisher das Hare-Niemeyer-Verfahren.
Genau.
Es gibt also zwei große Auszählverfahren bei Wahlprozessen. Das eine ist das Hare-Niemeyer-Verfahren, das andere ist DONT. Also D und dann so ein Apostroph H-O-N-D-T. Ein holländischer Name,
Belgier.
Oder?
Ja.
Belgier, ah, okay.
Dasselbe sagen manche. Weiß es nicht.
Und bisher hat man eben das erste Verfahren, was tendenziell kleinere Parteien bevorzugt, weil die Sitzverteilung dem Stimmverhältnis sehr nahegebracht wird und zukünftig geht es um das DONT-Verfahren, was tendenziell, sage ich jetzt mal, größere Parteien bevorzugt.
Eben anders als beim Hare-Niemeyer-Verfahren eben Reststimmen berücksichtigt und proportionaler gerechnet wird. Das heißt, du hast dann, wie du es schon sagst, eigentlich eine Begünstigung tendenziell größerer Parteien. Man kann sich also jetzt fragen, wer profitiert davon? Und da kann man schon sagen, ganz klar, die großen Parteien, also CDU, Grün, SPD, FDP und die Linke. Die CDU hat sogar drei Mandate mehr, die Grünen zwei. Genau, und insgesamt werden nur noch 11 Gruppierungen im Stadtparlament vertreten.
Also fünf weniger.
Genau.
Fünf weniger nach dem letzten Kommunalwahlergebnis. Das ist schon krass.
Das ist schon ein deutlicher Unterschied, das muss man schon sagen. Ja.
Ja, und das hat dann natürlich auch gravierende Auswirkungen auf die Mehrheitsbildung. Also die derzeitige Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt.
Die es ja jetzt nicht mehr gibt.
Die es jetzt nicht mehr gibt. Also die vergangene Koalition, die hätte eine ganz andere Mehrheit. Es wäre, glaube ich, sogar auch ohne Volt gegangen.
Ja, und das genau sind jetzt einfach, damit wären jetzt einfach andere Konstellationen möglich. Wir haben das ja auch oft da schon gesagt, dass wir auf der kommunalen Ebene eben diese großen Koalitionen deswegen auch haben. Und 2021 wären andere Koalitionen, zum Beispiel ein Zweierbündnis aus Grünen und CDU oder auch eine Koalition CDU, SPD und FDP möglich. Und ein Argument, das da einfach angebracht wird, das bringt mehr Stabilität für die großen Parteien jedenfalls.
Genau, und ich verstehe das ja auch schon, ja, Kolja Müller von der Frankfurter SPD-Chef sagt, ja, man muss ja handlungsfähig sein und kritisiert ja die Eigenprofilierung von Fundamentalopposition kleinerer Gruppen zum Teil. Herbert Förster von der Piratenpartei sagt halt eher, dass das ja auch gerade kleinere Gruppen am politischen Entscheidungsprozess mitwirken sollen, weil die eben Themen einbringen, die sonst nicht auf der Tagesordnung stehen würden. Mhm. Und ja, so ist es halt so ein Hin und Her, ja, zwischen großen und kleinen Parteien. Letztlich wird es in Frankfurt nicht entschieden.
Ja. Was auch noch ganz interessant ist, Martin Huber von Volt, also Fraktionschef von Volt, der lehnt die Reform ab, weil er dadurch den Wählerwillen gefährdet sieht. Also aus seiner Sicht können sich die großen Parteien dann noch bequemer machen man bräuchte im Grunde einen Druck der Opposition. Für Volt ist das natürlich auch letztlich ungünstig, weil Volt ja gerade davon profitiert als eine relativ kleine Partei, dass sie eben gebraucht wird für eine Koalition.
Und sie klagen doch jetzt ab. Ich glaube, die bereiten da eine Klage vor. Mhm. Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen irgendwo hat gesagt, dass ein Verfahren, das systematisch große Parteien bevorzugt, nicht mit dem Prinzip der Chancengleichheit zu vereinbaren ist. Und ja, entsprechend wird das natürlich jetzt auch im hessischen Innenministerium durchdacht, wie man da weitergeht, wenn es Klagen gibt. Und Städte werden auch gefordert, Erfahrung zu schildern. Also die haben den Spieß einfach umgedreht.
Genau, da gibt es die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 95-408, Erfolgswertgleichheit. Das heißt, Wahlrechtsgleichheit darf nur aus zwingenden Gründen eingeschränkt werden. Mhm. Das heißt, man könnte sagen, und das Verfahren darf hier einfach nicht ohne Not eingeführt werden, wenn es ein gleichheitsgerechteres Verfahren gäbe. Und das ist jetzt genau der Streitpunkt, denke ich mal, auch in Frankfurt oder in Hessen. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus, wenn man dieses neue Gesetz einführt? Wir haben auf der einen Seite das Argument pro Pragmatismus, könnte man sagen. Also es funktioniert dann einfach besser. Auf der anderen Seite aber, die Stimmen sind dann nicht mehr gleichwertig. Und das ist natürlich schon ein Problem in der Demokratie. Und das muss man einfach als klassischen Konflikt zwischen Effizienz und Handlungsfähigkeit versus Vielfalt und Repräsentanz sehen. Und genauso wird es ja auch diskutiert.
Kommen wir zum nächsten Thema, würde ich sagen.
Ja, gerne.
Hitze.
Ja, ich meine, wenn man Friedrich Merz so zuhört, könnte man ja meinen, der Klimawandel ist over. Ist vielleicht ein Thema von gestern. Ich meine, Deutschland hat ja gesagt, es macht ja nur 1% der Weltbevölkerung aus, 2% der Emissionen weltweit, sagte er. Und ich meine, laut Merz, wenn man ihm folgt, dann macht es eigentlich auch für Überschwemmungen in Texas jetzt keinen Unterschied, wenn ganz Deutschland sich klimaneutral verhalten würde. Ich würde sagen, das ist auch eine Möglichkeit, das Klimaproblem, die Klimakrise zu verdrängen. Das Problem ist aber weiter da und wir erleben gerade auch in Frankfurt ja enorme Temperaturschwankungen von extrem heiß, ich glaube 38 Grad letzte Woche und jetzt wieder relativ kühl.
Ja, ich meine, ich habe ja am 24. April Geburtstag.
So ist es.
Und Menschen, die am 24. April Geburtstag haben, sind nachweislich für weniger als 1% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Von daher fordere ich, dass Menschen, die am 24. April Geburtstag haben, hier erstmal jetzt nichts an ihrem Verhalten ändern müssen, weil das wäre total ungerecht. Da müssen ja erstmal alle anderen sich ändern, bevor Menschen, die sich am 24. April geboren worden sind, da irgendwas machen müssen. Okay, ich gebe zu, ich finde, es ist ein guter Spruch, ne? Ist nicht von mir, gebe ich zu. Habe ich irgendwo bei Blue Sky gelesen. Aber das Thema ist ja wirklich ernst. Also wir haben ja wirklich tropische Verhältnisse, gefährdete Senioren. Die Hitze belastet natürlich gerade auch Ältere mit Vorerkrankungen besonders. Wir haben geschlossene Kitas, die einfach zugemacht werden, obwohl vielleicht zum Teil das sogar gehen würde in Räumen, weil sie besser aufgehoben sind als irgendwo zu Hause. Eltern, die dann kein hitzefrei haben, aber trotzdem ihre Kinder abholen müssen. Am Hauptbahnhof sind Züge zum Teil ausgefallen. Also da muss was passieren.
Ja, ich habe gesehen, du hast auch ins Pad geschrieben, einen Artikel von Niklas Mark in der FAZ.
Genau.
Da geht es sehr interessant um mehr Wassernähe in Städten, dass das eine Option im Kampf gegen Überhitzung sein könnte. Das heißt, Umbau der Städte zu sogenannten Plaunstädten mit Seen, Bächen und Kanälen. Das heißt, wenn es richtig heiß wird, 40 Grad, dann braucht man Abkühlung. Es ist ja wirklich lebensbedrohlich, also gerade für Kranke. Der Körper kann nicht gleichzeitig irgendwie eine Krankheit bekämpfen und die Hitze. Das heißt, wir haben wahnsinnig viele Hitzetote. Das ist, glaube ich, vielen nicht so ganz klar. Das heißt, wir müssen Abkühlung. Wir brauchen Abkühlung. Bäume sind da ein Thema. Immer grüne Fassadungen haben wir auch immer wieder besprochen hier. Und jetzt eben diese blauen Städte. Spannend.
Ja. Lass uns das Thema verschieben. Wir müssen den Sack zumachen. Ich muss nämlich jetzt gleich in einen Termin gehen. Aber das ist, glaube ich, eine sehr spannende Frage, ob, weil wir ja in der Vergangenheit von grünen Städten geredet haben, also viel Schatten, viele Bäume, brauchen wir nicht eigentlich blaue Städte? Wäre mal interessant, eine fachkundige Person dazu einzuladen.
Der Aquatic Turn, der Wasserturn sozusagen.
Genau. Ja, kommen wir zu unseren kurzen Meldungen.
Oh ja, das macht immer Spaß.
Behördengänge smarter Plan. Wir haben eine neue Funktion auf der urbanen Datenplattform, die zeigt aktuelle Wartezeiten in Frankfurter Bürgerämtern an. Finde ich eine super Sache. Da geht es um so eine Schnittstelle zum bestehenden Anrufsystem in den Bürgerämtern. Hat man gemeinsam entwickelt mit der Stabsstelle Digitalisierung und dem Bürgeramt. Und ja, wenn die Wartenummerausgabe aufgrund besonders hohen Andrangs vorzeitig eingestellt werden muss, dann wird dies auch transparent auf der Plattform angezeigt. Also hoffentlich, führt das zu deutlich geringeren Wartezeiten, weil das ist manchmal schon echt lange, wenn du da sitzt.
So ist es. Ja, und wir haben ja letztes Mal über die Digitalisierung der Behörden gesprochen. Ganz so weit sind wir da leider noch nicht, auch wenn es in Frankfurt ganz gut aussieht. Aber ich glaube, das war unsere einzige kurze Meldung für diese Folge, oder?
Nein. Wir haben doch hier, mein Gott, wir haben hier die Transparenz und Planbarkeit für den Besuch im Bürgeramt. Achso, das habe ich gerade gesagt.
Ja,
und dann haben wir aber noch das Gutachten hier, das für den Erhalt des Juridikums. Gutachter sehen den von der Frankfurter Kommunalpolitik gewünschten Umbau des ehemaligen Juridikums der Goethe-Uni skeptisch. Wir haben uns ja auch dafür ausgesprochen. Wir finden das eigentlich... schön wäre übertrieben, aber zumindest finden wir es richtig, den Erhalt zu prüfen, graue Energie gespeichert ist. Und es schade wäre, wenn man da eben diese ganzen alten Beton dann da entweichen lässt und die Dämpfe und
das Gas stimmt, und was. Das stimmt. Aber gab es da nicht auch einen Wasserschaden, also auch sozusagen Aquatic Turn im Juridikum?
Richtig, das ist genau der Grund. Also aus ökologischer und ökonomischer Sicht ist der Erhalt des Umbaus des Hochhauses nicht zu empfehlen, denn es gibt gravierende Schäden in der Bausubstanz. Für Wohnungen sind die Geschosse zu hoch und nicht tief genug. Der Lärm der Senkenberganlage führt zu Einschränkungen. Und es braucht erhebliche Änderungen bezüglich Brandschutz, Erdbebensicherheit und vor allem, weil die Untergeschosse mit Grundwasser beflutet sind. Mhm. Also dagegen muss eine Abdichtung gefunden werden. Und ansonsten kann die Standsicherheit nicht nachgewiesen werden, was ganz schön gruselig ist bei diesem Riesenvieh.
Ja? Das ist natürlich schon ein Schritt auch auf dem Weg zur Blue City. Nein, aber Spaß beiseite. Also auch ganz gut, dass wir hier mal die Gegenseite, wir waren ja tatsächlich immer eher dafür.
Ja,
auch könnt ihr da noch die Dondorf-Folge zum Umbau hören, aber insgesamt muss man das natürlich differenziert betrachten und das werden wir auch weiterhin tun. Ich muss jetzt los in Termin, sage ich jetzt auch. Einfach mal. Und insofern wünsche ich dir ein schönes Wochenende und
reicht
euch.
Jetzt auch hier mit uns beiden.
So, jetzt reicht's für diesen Monat.
Schönen Sommer wünschen wir euch, trotz allem.
So ist es. Und wir hören uns bald wieder. Bleibt uns gewogen und alles Gute. Bis dann. Ciao.
Ciao.